Ja, meine Damen und Herren, heute ist die letzte Vorlesung. Morgen ist die Klausur, gleiche Zeit, gleicher Ort für diejenigen, die im Rahmen der interdisziplinären Module der BA-Studiengänge Punkte erwerben wollen. Die ist morgen. Die Hörerscheine habe ich schon einen Teil jetzt eingesammelt, die kontrolliere ich, dann werden Sie ordentlich gestempelt, unterschrieben und Sie können die im Institut für Soziologie im KG4 Dachgeschoss abholen, 11 bis 12, 14 bis 15 Uhr. Ja, ich möchte heute am Schluss noch einiges zu Arnold Gehlen ausführen. Dann werde ich noch mal fragen, inwieweit Wilhelm Reich und Arnold Gehlen ein Paar sind. Und dann die Vorlesung Ungeliebte Moderne abschließen. Der Mensch, so Arnold Gehlen, Sie erinnern sich, ist formierungsbedürftig, nicht nur, weil er sich an seine Umwelt anpassen muss, sondern auch, weil er es mit einer inneren Belastung zu tun hat, dem Antriebsüberschuss angesichts einer entdifferenzierten Antriebsstruktur. Er findet in sich ebenso wie in seiner Umwelt nichts vor, was ihm Halt gibt. Er ist darauf verwiesen, innere Zucht und äußere Ordnung tätig, das heißt handelnd hervorzubringen. Das ist der Kerngedanke. Es gibt zwei Ebenen der Zucht. Die erste hatte ich ausführlich schon behandelt. Es ist die Selbstzucht, die als Resultat einen Charakter hat, so Gehlen. Wer in der ungeliebten Moderne sich im Dasein halten will, braucht eben Charakter. Und diesen Gedanken hat Arnold Gehlen immer wieder herausgestellt, bis in seine letzten Schriften. Denn die moderne Gesellschaft, wie soll man sagen, sie birgt in sich eine Art Verlotterungstendenz, nennt er das. Eine Verlotterungstendenz, der eben nur mit einer Formierung begegnet werden kann. Also Charakter bei Gehlen heißt, der Charakter, das sind verwertete Antriebe, die zur Gewohnheit werden, die zu Kompetenz werden, zu Dauerinteressen. Und dann gibt es die kollektive Ebene, das nennt er 1940 oberste Führungssysteme, die Weltanschauung, die kollektiven Zuchtbildern, eben im Sinne der Durchsetzung germanischer Charakterwerte, da zitiert er Rosenberg. Darüber habe ich gesprochen. Ich habe auch schon gesagt, dass er sein Werk entnazifiziert hat selber. Gehlen vollzieht 1945 den Schritt zur Institutionenlehre, den Carl Schmitt 1934 vollzogen hatte. Sie erinnern sich, bis 1933 bei Carl Schmitt ist der Dezisionismus der Höhepunkt und dann ist entschieden 1933 und dann fängt bei Carl Schmitt das konkrete Ordnungsdenken auf gesicherter nationalsozialistischer Basis an. Und diesen Schritt vom Dezisionismus zur Ordnung, zur Institution, den vollzieht Gehlen 1945. Und jetzt ist es die neue Basis, das heißt die Basis der Institutionen der entstehenden Bundesrepublik Deutschland, in denen der ausgesetzte Mensch Schutz findet. Und wenn Sie den Schluss der überarbeiteten Nachkriegsauflage von Gehlens Hauptwerk Der Mensch lesen, so werden Sie viele, viele Themen auch dieser Vorlesung wiederfinden. Themen von Max Weber, Max Webers Gehäuse der Hörigkeit taucht wieder auf, aber es mutiert gleichsam zur Institution, zu Institutionen. Gehlen schlägt sich auch mit dem Neukantianismus herum, mit der Differenz von instrumentellen und ideativen Verfahren, Probleme, die am Anfang der Wissenschaftskrise um 1900 aufbrechen, mit dem historischen Relativismus Wilhelm Dilthey's, all das will ich jetzt nicht ausführen. Sie können das in dem 44. Kapitel von Der Mensch in der Auflage von 1950 nachlesen. Von der Gehlenschen Institutionentheorie wird dann der Weg weitergehen, das hatte ich auch schon öfters angedeutet, zur Systemtheorie, wie sie zum Beispiel Luhmann vertreten hat. Und Gehlen hat sich ja auch sehr eingesetzt, dass Luhmann Karriere macht. Gehlen selbst versucht nach 1945 dem Problem der historischen Vielfalt kultureller Institutionen beizukommen, indem er nach den, wie er sagt, ich zitiere, elementaren Institutionen samt der darin inkorporierten Führungsideen fragt. Inkorporierte Führungsideen. Institutionen haben das. Sie erinnern sich an Weber ganz am Anfang. Die Form bleibt, aber der Geist schwindet. Von daher diese Sinnlosigkeit des Kapitalismus bei Weber. Gehlen mag das so nicht denken. Institutionen in den Formen, in den Weberschen Gehäusen, da gibt es etwas, nämlich inkorporierte Führungsideen, nach denen soll gefahndet werden. Und er schließt seinen überarbeiteten Schluss mit den Worten, ich lese Ihnen den ganzen Schlussabsatz vor, da heißt es, es lässt sich weiter schon jetzt wahrscheinlich machen, dass weder das instrumentelle Bewusstsein noch eines seiner Derivate, also auch nicht das historisch-psychologische, fähig ist, dauerhafte und stabile Institutionen zu begründen. Alle Apologien der Geisteswissenschaft, sagt er, führen zwar zu einer Selbstverklärung des Gelehrtenstandes, aber nicht zu neuen Formen der sozialen Ordnung. Das ist auch so ein Motto, nicht? Alle Apologien der Geisteswissenschaft, also Verteidigungen der Geisteswissenschaft, führen zwar zu einer Selbstverklärung des Gelehrtenstandes, aber nicht zu neuen Formen der sozialen Ordnung. Und dann heißt es weiter, dauerhafte Institutionen sind, wie wir sahen, die Produkte eines sehr komplexen menschlichen Verhaltens, in das ideative Akte ebenso eingehen wie asketische Selbstzucht und Hemmungssetzung. Dann haben Sie den Leitbegriff nochmal wieder in den Schlusspassagen. Und der letzte Satz, letzte beiden Sätze lauten, jeder Fortschritt der menschlichen Kultur ist auch daran erkennbar gewesen, dass er eine neue Form der Zucht stabilisiert hat. Die einsame Seele des reflektierenden Menschen erhebt zu Unrecht allein den Anspruch auf Tiefe. Zitat Ende. Nicht jeder Fortschritt der menschlichen Kultur ist auch daran erkennbar gewesen, dass er eine neue Form der Zucht stabilisiert hat. Die einsame Seele des reflektierenden Menschen erhebt zu Unrecht allein den Anspruch auf Tiefe, da hören Sie noch einmal das, was er 30 geschrieben hat, wirklicher und unwirklicher Geist. Diese Doppelung wirklicher und unwirklicher Geist. Ja, meine Damen und Herren, diese kollektiven Zuchtbilder, die hatten Nachfolger, um das nochmal so gerafft zu zeigen. Gehlen übersetzt sie 1950 mit Institutionen. Was sind Institutionen? Das sind Formen, formierte Gebilde mit Idee Direktrice, das hat er von Horiot, inkorporierte Führungsideen. Das heißt, wie soll man sagen, Institutionen sind gewissermaßen Hybride aus einerseits Ideenstoff und eben Direktrice, das heißt Machtstruktur, Führung. Und man kann nun diesen Ideenstoff betonen oder man kann das Direktrice betonen, nicht? Wenn man den Ideenstoff als Sprache, als Kommunikation fasst, dann kommt man dazu, die Sprache selbst als eine Institution aufzufassen. Eine Institution, die sozusagen sozial formierend wirkt. Und dann hat man aus Gehlen einen Habermas der Theorie kommunikativen Handelns gezaubert. Institution, Sprache. Oder man kann die andere Seite, die Direktrice, das Direktive betonen und von der Rede über Institutionen dann zur Rede über Systeme übergehen. Wenn ich statt Institution Justiz, System Recht sage, dann habe ich eben aus Gehlen einen Luhmann gezaubert. Sie sehen, so kompliziert ist das gar nicht mal nach 45. Systeme haben keine Idee Direktrice, sondern bei Luhmann haben die Systeme eine Leitdifferenz, nicht mit D, sondern mit T geschrieben, nicht? Eine Leitdifferenz. Und dazu muss ich die Idee eben in Kommunikation im Sinne Luhmanns übersetzen, das heißt in Ja-Nein-Entscheidungen. Dazu gehöre ich nicht, dazu gehöre ich. Da taucht sozusagen das dezisionistische Moment wieder auf. Ich muss die Idee in Ja-Nein-Entscheidungen übersetzen, das heißt in Differenz, wie Luhmann sagen würde. Und ich müsste statt Führer, müsste ich Leitung sagen und dann habe ich eben die Leitdifferenzen. So kann man es übersetzen. Ja, meine Damen und Herren, Reich und Gehlen, ich will nur kurz eine Gegenüberstellung der beiden nochmal vornehmen. Auf einige Verbindungen habe ich ja immer schon in der Darstellung verwiesen. Bei Reich und Gehlen finden wir eine Konzentration auf Fragen der Handlung, der Praxis, der Motorik. Beiden Autoren reicht es eben nicht mehr nur auf die willensmäßige Entscheidung, sich zu stützen, das Entweder-Oder, das wir von Lukács und Schmidt her kennen, nicht Saulus Paulus. Reich und Gehlen denken über etwas anderes nach, nämlich über die Blockade von Handlungen, die Handlungshemmung, die Handlungsblockade. Es muss die Hemmung erklärt werden, das ist der Fokus hier, Hemmungssetzung. Bei Wilhelm Reich, was hemmt die Proletarier, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse revolutionär zu behaupten? Was hemmt sie da? Das war die Frage Wilhelm Reichs. Und bei Gehlen die Frage, wie kommt der Mensch zu wirklichkeitsgerechtem Tun? Wie kommt er aus der handlungshemmenden Reflexionskultur, das heißt eben dem romantischen Gerede, wie kommt er da heraus und kommt zu wirklichen Handlungen? Die Seiten, die neu definiert werden müssen, liegen einerseits im Bereich der Triebe, der Libido, Antriebsüberschuss nennt das Gehlen, andererseits im Bereich der sozialen Formen. Für Gehlen kompensieren die sozialen Formen die Mängelausstattung des Menschen. Er braucht eben ein Korsett, er braucht Stützen, er braucht Prothesen, um überhaupt existieren zu können, sich im Dasein durchzuhalten. Für Wilhelm Reich wären diese Korsetts immer gleich Zwangsjacken. Die moderne Gesellschaft, so Reich wird dem, oder eigentlich beide sagen es so, die moderne Gesellschaft wird den menschlichen Triebbedürfnissen im Prinzip nicht gerecht. Das ist ein Satz, den könnten eigentlich beide sagen, nicht? Die moderne Gesellschaft wird den menschlichen Triebbedürfnissen im Prinzip nicht gerecht. Beide würden den Satz unterschreiben, freilich aus unterschiedlichen Annahmen heraus. Für Reich gibt es immer überall ein zu viel an Einfassung, ein zu viel an Festsetzung, an Fixierung, an Verpanzerung. Und für Reich, für Gehlen gibt es immer ein zu wenig davon. Das Handeln, die Motorik ist von daher in modernen Gesellschaften extrem störanfällig. Das ist eigentlich eine Diagnose, die beide haben, störanfällig. Gehlens Mensch kann nur dann richtig handeln, wenn ein festgefügter Charakter ausgebildet ist. Und Reichs Mensch kann nur dann richtig handeln, wenn gerade der Charakter Panzer aufgeweicht ist, flexibilisiert ist. Man kann es auch kurzer sagen, Gehlen verordnet dem modernen Menschen das Einschleifen von Gewohnheiten, Wilhelm Reich die entspannende Massage. Und so sehr beide auch natürlich politisch auseinanderliegen, sie haben auch, wenn man genauer hinhört und nachliest, sie haben ein gemeinsames Leitbild, eine Art Utopie, an der sie sich orientieren. Ich denke, es ist dies die Sehnsucht, Sozialformen gleichsam nach dem Muster des vegetativen Systems zu denken. Nicht? Eine vegetative Utopie. Sozialformen sollen so funktionieren wie das vegetative System, bei Wilhelm Reich zuletzt dann ganz explizit, experimentell, naturwissenschaftlich gefasst als Strömen der Bioenergie, als harmonische Umsetzung vom Vegetativen ins Sensorische und dann ins Motorische, dann ins Bewusstsein und wieder zurück ins Körpergefühl verströmen. Bei Gehlen, da soll der anarchistische Antriebsüberschuss ins Flussbett der Dauerinteressen und Dauerhaltungen geleitet werden. Gewohnheiten sollen quasi automatisch, habituell die Handlungsvollzüge steuern. Und Gehlen feiert eben die Kultur, in denen Handlungen gleichsam instinktsicher ablaufen, so instinktsicher wie Atmung, Kreislauf, Verdauung. Das heißt nicht maschinenmäßig gefasst, die moderne Gesellschaft als Maschine und wir die Rädchen da drin. Diese Metapher ist nicht so sehr Rädchen im Getriebe, sondern, wie Gehlen sagt, als zweite Natur. Nicht? Die moderne Kultur ist eine zweite Natur, erste Natur, zweite Natur. Das heißt, die zweite Natur soll auch so funktionieren wie die erste Natur, nach dem Bild des Vegetativen. Er schreibt, ich zitiere, diese Formierung der Antriebskräfte zur Tätigkeit ist sogar die Bedingung des vegetativen Ordo. Die vegetativen Funktionen des Menschen sind dahin abgestimmt. Zitat Ende, Gehlen. Und er nimmt damit ja auch in gewisser Weise Nietzsches Formulierung von der großen Vernunft des Leibes auf, mit der Nietzsche vegetative Prozesse bezeichnet hat. Unser Leib ist schon vernünftig, wie das so mit Herzklopfen und Atmen und so geht. Da muss man gar nicht groß nachdenken drüber, die Vernunft des Leibes. Und die moderne Gesellschaft, sie soll eben nach diesem Bilde der großen Vernunft des Leibes organisiert werden. Und Reich, er formuliert 1945, ich zitiere, die Sexualökonomie wirkt umwälzend, da sie die Gesetze der menschlichen Charakterstrukturbildung enthüllte und die menschlichen Freiheitsbestrebungen nicht mehr auf Freiheitsparolen, sondern auf die Funktionsgesetze der biologischen Energie begründet. Zitat Ende. Ich meine, das können Sie direkt übereinander legen. Ja, also das sind die beiden Utopien der vegetativen Ordo, entweder die Ströme von Bioenergie oder die Züchtung von Gewohnheiten. Ja, meine Damen und Herren, die moderne Gesellschaft, wie ist sie zu begreifen, wie ist sie zu fassen? Als ein Körper, in dessen Institutionen inkorporierte Führungsideen wirksam sind, die die Menschen von ihrem belastenden inneren Antriebsüberschuss entlasten, so oder eben als ein die Bioenergie ruinierendes Geflecht von Blockierungen und Hemmungen. Was ist es? Mit Gehlen und Reich befindet sich der theoretische Radikalismus, so kann man sagen, an dem Punkt, wo er das Politische im Biologischen reflektiert. Bei beiden Autoren ist dies Utopie einer vegetativen Ordo. Heute denkt man natürlich schon weiter in all jenen Versuchen, Theorien lebendiger Systeme zu entwerfen oder künstliche Körper herzustellen, den kunstvoll gestalteten, den ästhetisierten, den genetisch einwandfreien Menschenleib fit forever. Michel Foucault, ein Autor, der wichtig für die Diskussion, die nach dem Zeitalter des theoretischen Radikalismus, das heißt nach 1968, einsetzen wird. Michel Foucault hat diesen Punkt des Reflektierens des Politischen im Biologischen sehr treffend bezeichnet, wenn er schreibt, ich zitiere, Jahrtausende hindurch ist der Mensch das geblieben, was er für Aristoteles war. Ein lebendes Tier, das auch einer politischen Existenz fähig ist. Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht. Zitat Ende. Und an anderer Stelle schreibt Foucault, ich zitiere, der abendländische Mensch lernt allmählich, was es ist, eine lebende Spezies in einer lebenden Welt zu sein, einen Körper zu haben, sowie Existenzbedingungen, Lebenserwartungen, eine individuelle und kollektive Gesundheit, die man modifizieren und einen Raum, in dem man sie optimal verteilen kann. Zitat Ende. Das ist ein anderes Denken, das sich seit 68 ausbreitet und das wird das Thema der Vorlesung im nächsten Wintersemester sein. Ja, ich bin mit dem letzten Paar, Reich und Gehlen, zu Ende. Ungeliebte Moderne, Sie wissen, dass dass der Mittelteil meines dreisemestrigen Überblicks über die Theoriegeschichte der letzten 100 Jahre ist. Da stimmt irgendwas mit der Sache nicht. Das heißt natürlich 09010 und nicht 010011. Okay. Ja, also nächsten Winter, ne? 200 Jahre, das ist in systematischer Absicht gemacht und orientiert an den Erfahrungen, die Intellektuelle mit ihrer Zeit gemacht haben. Im 19. Jahrhundert wird Gesellschaft problematisch, es brennt die soziale Frage auf den Nägeln und im Gefolge der großen sozialen Frage tauchen dann die vielen anderen sozialen Fragen auf, nicht nur Arbeit und Kapital, auch Kinderarmut, Altersarmut, Frauenfrage, Familienfrage, überhaupt das Fraglichwerden der sozialen Bindungen. Und auf all dies reagiert eben Gesellschaftstheorie. Die Gesellschaftstheorie ist ein Projekt des 19. Jahrhunderts. Sie entsteht zwischen Hegel und Nietzsche und nimmt von dort aus ihren Weg bis heute und morgen weiter noch, immer dann, wenn Gesellschaft in Frage steht. Walter Benjamin hat in seinen geschichtsphilosophischen Thesen mal geschrieben, und das ist eine Formulierung, die so eine Art Motto für mich immer gewesen ist, für die Lehrveranstaltung. Da sagt er, die Mode, heißt es da, die Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene. Und immer wenn soziale Fragen aufkommen, dann erfolgt so ein Tigersprung, und zwar ins 19. Jahrhundert zu Marx. Reflexartig. Nicht? Als Herr Müntefering vor Jahren war das ja das Wort Kapitalismus in den Mund genommen hat, das führende Politiker 30 Jahre lang aus ihrem Wortschatz überhaupt gestrichen hatten und damit dann in den Talkshows eine Kapitalismusdebatte angestoßen hatte, so war dies ein Tigersprung ins Vergangene. Nicht? Dafür hat die Mode eine Witterung. Und nachdem ich Ihnen jetzt meinen Lieblingssatz von Walter Benjamin zitiert habe, jedenfalls den Anfang, was mit dem Tigersprung geht, im Text noch weiter, können Sie selber nachlesen, ist auch ganz interessant, will ich Ihnen auch noch mein zweites Motto verraten, das ich sozusagen in meinem Zimmer stehen habe, wenn ich nachdenke, was ich in Veranstaltungen machen soll. Und zwar ist das ein Motto von Friedrich August von Hayek, andere Seite der Welt. Am Ende einer seiner Bücher, da schreibt er, ich zitiere: Es mag wohl richtig sein, dass wir als Gelehrte dazu neigen, den Einfluss zu überschätzen, den wir auf gegenwärtige Dinge ausüben können. Aber ich zweifle, ob es möglich ist, den Einfluss zu überschätzen, den Ideen auf lange Sicht haben. Zitat Ende. Ja, um 1900 tritt zur Frage nach der Gesellschaft eine neue Frage hinzu, nämlich die Frage nach der Moderne. Das war dieses Semester. Die Moderne ist schwierig. Es gibt Verteidiger der Moderne, aber dies ist in Deutschland eine Minderheit. Und einer der wichtigsten Verteidiger der Moderne, ihrer Liberalität, ihrer Kontingenz und ihres Pluralismus, den habe ich in dieser Vorlesung nun überhaupt nicht behandelt, das ist Helmut Plessner. 1924 erscheint eine kleine 100 Seiten Schrift mit dem Titel Grenzen der Gemeinschaft von Plessner, ein Text, der eine enorme Langzeitwirkung hat. Er wird in den 20er Jahren diskutiert und dann vergessen. Nach 1945 kannten ihn überhaupt nur noch sehr wenige. Und wenn man, wie ich, das Glück hatte, in Göttingen zu studieren, dann erhielt man schon irgendwie Kenntnis davon, denn Plessner war 1952 als Soziologe nach Göttingen aus der Emigration gekommen. Der Text blieb überhaupt ein Geheimtipp und seine Leuchtkraft brach eigentlich erst mit 65-jähriger Verspätung hervor. Die Rezeption setzte nämlich nach 1989 ein und hält bis heute unvermindert an. Dazu gibt es auch einen Debattenband für die ersten 10 Jahre der Diskussion über Plessners Grenzen der Gemeinschaft, den ich zusammen mit dem Germanisten Helmut Lehten und dem Soziologen Joachim Fischer herausgegeben habe. Plessners mutige Verteidigung der Moderne, sie wird interessanterweise wiederentdeckt oder entdeckt, nachdem der zweite europäische Totalitarismus, nämlich der Staatskommunismus der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten, zusammengebrochen ist. Das ist eine interessante Konstellation, vielleicht gar nicht mal ein Zufall. Wenn man Plessners Grenzschrift, also Grenzen der Gemeinschaft, liest, dann findet man darin eine Kritik, um es mit heutigen Termini zu sagen, eine Kritik der Totalitarismen von rechts und links, Anfang der 20er Jahre entworfen und publiziert zu einem Zeitpunkt, als sich die Wege zu Hitler und zu Stalin noch erst sehr undeutlich abzeichneten. Grenzen der Gemeinschaft hat den Untertitel »Eine Kritik des sozialen Radikalismus«. Und dieser soziale Radikalismus, er besteht Plessner zufolge aus zwei Varianten. Eine Variante radikalisiert den Gemeinschaftskult des Blutes, des Familialismus, der Ethnizität, der Gebundenheit an ein Volk. Und die andere Variante, sie radikalisiert die Gemeinschaft der Dinge, die Gemeinschaft der Sachen, der Produktion, die Gemeinschaft der rationalen Verwaltung der Güter, das heißt die Gütergemeinschaft, zu Deutsch Kommunismus. Blutsgemeinschaft und Sachgemeinschaft, so Plessner, haben durchaus nachvollziehbare, einsichtige Gründe für sich, aber entscheidend ist, sie setzen den Gemeinschaftsidealen des Blutes oder der Sachen keine Grenzen. Und daher fordert eben Plessner Grenzen der Gemeinschaft und die Verteidigung der Ebene, in der sich Gemeinschaften bewegen können, überhaupt erst, und das ist die Ebene der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, der Offenheit der modernen Gesellschaft. Plessner schließt hier an die bekannte Unterscheidung von Ferdinand Tönnies an, einerseits Gemeinschaft, andererseits Gesellschaft als zwei Grundbegriffe sozialer Formationen. Gemeinschaften schließen Individuen ein, sind inklusiv, und die ganze Inklusionsdimension, die wir derzeit führen, hat eine gemeinschaftliche Tönung. In Gemeinschaften schließen Individuen ein, aber schließen sich auch ab, schließen Fremde und Abweichler aus, das gehört dazu. Und wenn diese Gemeinschaften keine Grenzen kennen, dann werden sie totalitär. Und dagegen setzt Plessner das Ethos der Gesellschaft, die moderne Gesellschaft als eine bloß zweckrationale Angelegenheit notgedrungen in Kauf zu nehmen, wie man so sagt, als das kleinere Übel, das reicht Plessner zufolge nicht aus. Sozusagen nur diese schwache Inkaufnahme all der Entfremdungserscheinungen der Moderne, das reicht nicht aus, sondern, so fordert er, man muss die moderne Gesellschaft auch wertschätzen. Man muss das mögen. Man muss das lieben, würde ich sagen. Ungeliebte Moderne war der Titel dieses Semesters. Einige Sätze aus Grenzen der Gemeinschaft will ich Ihnen noch zitieren. Da sagt er, ich zitiere, jeder Verkehr zwischen Menschen, welcher des Werkzeugs, des künstlichen Mittels bedarf, hebt sich aus der Gemeinschaftssphäre heraus und wirkt gesellschaftlich. Er wirkt so freilich noch nicht durch dieses äußere Merkmal, instrumentelle Vernunft oder sowas, würde man ergänzen können. Also er wirkt so freilich noch nicht durch dieses äußere Merkmal, sondern erst in dem geistigen Moment, da die Künstlichkeit als solche Wertschätzung genießt. Also, Zitat Ende. Wertschätzung. Die Moderne soll Wertschätzung genießen. Gemeinschaften, sie wollen keine, wie Plessner sagt, verdeckenden oder entseelenden Zwischenschichten. Es soll in Gemeinschaften Persönlichkeitsnähe geben, im Sinne der Stammesgefühle bei rechtsradikalen Gemeinschaften, im Sinne der rationalen Verteilung und Gerechtigkeitsgefühle bei linksradikalen Gemeinschaften. Und dann heißt es weiter, ich zitiere, die gesellschaftliche Lebensordnung, im Unterschied zur Gemeinschaft, also die gesellschaftliche Lebensordnung, sucht dagegen ihre Beziehungen unpersönlich zu gestalten. Sie pflegt alles, was aus der Intimität zur Distanz, aus der Rückhaltlosigkeit zur Verhaltenheit, aus der individuellen Konkretheit zur allgemeinen Abstraktheit führt. Die Gemeinschaft duldet diese Lebensformen nur als Handgriffe, als Hilfsmittel, als Wege zu lebensnotwendigen Zielen und vermag sonst in ihnen nichts Positives zu sehen. Ja, ihre Feindschaft gegen das Unlebendige, Trennende, Künstliche wird immer den Wunsch wachhalten, es zu vernichten und zur Natur zurückzukehren. Zum Grundcharakter des Gesellschaftsethos gehört hingegen die Sehnsucht nach den Masken, hinter denen die Unmittelbarkeit verschwindet. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, diese Sehnsucht nach den Masken, hinter denen die Unmittelbarkeit verschwindet, das war ja bei den Autoren, die wir in diesem Semester behandelt haben, nicht zu entdecken. Sie hatten keine Sehnsucht nach der Moderne. Im Gegenteil, die Moderne war ihnen zutiefst verdächtig, eigentlich eine unmögliche Lebensform, ein Verrat an allem, was lebenswert ist. Und versucht man ein knappes Resümee, so wird man feststellen, dass das, was die theoretischen Radikalen hinterlassen haben, ja doch ein recht zwiespältiges Erbe ist. Zunächst einmal habe ich ja die politisch rechten und politisch linken Optionen, Sie erinnern sich, das, was wir gemacht haben, habe ich ja paarweise behandelt. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, das war ein Ziel der Vorlesung, dass diese leichtfüßige Formel von den rechten und linken Extremen, die sich berühren, nicht so ganz brauchbar ist. Denn wo wäre denn die Mitte, von der aus man Extreme denken könnte? Die moderne Gesellschaft, auch wenn man Plessner nimmt, hat eben keine Mitte. Sie hat kein Zentrum. Eher schon passt das, was Plessner für die Anthropologie als Formel geprägt hat, nämlich exzentrisch. Die Moderne ist exzentrisch, nicht Mittozentrum, sondern sie ist exzentrisch. Ich habe Ihnen feindliche Brüder vorgestellt und ich denke, beides ist ja ernst zu nehmen, Ihre Feindschaft und, um im Bilde zu bleiben, Ihre genealogische Bindung. Diese feindlichen Brüder haben ein zwiespältiges Erbe hinterlassen. Einmal fasziniert ja diese Anstrengung der radikalen Negation, die Risikobereitschaft im Denken, den Mut, an die Wurzel zu gehen. Zum anderen müssen wir ehrlicherweise feststellen, dass die Resultate ja heute schwer handhabbar sind. Weder Gehlens Modell vom Antriebsüberschuss, der in Zuchtbildern gefangen wird, noch Reichs kosmische Bioenergie, weder Karl Schmidts Freund-Feind-Modell, noch Lukács Totalisierung der Warenstruktur, weder Ernst Blochs noch nicht des Messias, noch Jüngers höhere Form des Krieges im Kampf der 20 Mann an einem Ort ohne strategische Bedeutung, das befriedigt heute alles nicht mehr so. Und wenn Ihnen die Fragen und Thesen der theoretischen Radikalen häufiger doch irgendwie schief vorgekommen sind und wenn Sie den Eindruck hatten, so ginge das doch wohl nicht, kann ich Ihnen zustimmen. Mir ist es bei der Arbeit an diesen Autoren auch so gegangen. Also dieser Denktypus fasziniert irgendwo, er fasziniert auch mich, aber seine Pfade sind buchstäblich ausgetreten. Und dies gilt auch für viele andere Radikale der Zwischenkriegszeit, die ich nun nicht behandelt habe, für Horkheimer und Heidegger, für Marcuse und Hans Freier und so weiter, die Liste wäre ja noch zu verlängern, denn die Verteidiger und die Liebhaber der Moderne sind in der Zwischenkriegszeit in Deutschland eben sehr rar gewesen. Der theoretische Radikalismus hat das Finale der modernen Gesellschaft gedacht und begründet und in gewisser Weise war 1945 eben dieses Finale. Und Lukács hat durchaus recht, wenn er später in den 50er Jahren über 1945 über dieses Datum schreibt, ich zitiere, es ist nun klar, dass die weltgeschichtliche Entscheidung des Zweiten Weltkriegs an keinem Menschen, der seine eigenen Weltanschauungsfragen ernst nimmt, spurlos vorübergehen kann. Zitat Ende. Ich habe mich von daher bemüht, möglichst auch den sich aufdrängenden Versuchungen zu widerstehen, so glatte Kontinuitätslinien zu basteln, bei denen dieses Ereignis 1945 umspielt wird. Also etwa zu suggerieren, dass da noch eine Art harmloser Anschluss an den theoretischen Radikalismus heute möglich ist. Wer an die Zwischenkriegszeit anschließen will, muss sein Unternehmen gut tarnen. Das machen auch viele. Und man muss dazu sagen, wir haben ja auch nach 1945 nicht so viel in Deutschland, woran wir anschließen können. Wenn Sie auch die lange Wirkung dieser Autoren bis zu Habermas-Luhmann ins Rechnung stellen. Nun werden Sie fragen, wenn wir da nicht anschließen bei dem, was wir dieses Semester gemacht haben, was dann? Nun, eine Antwort, die häufig gegeben wurde, lautet zurück zu Max Weber, zurück zu Sigmund Freud, zurück zu den anderen Theoretikern der schwierigen Moderne. Und wenn Sie es wissenschaftsgeschichtlich beobachten, haben wir ja nach 1945 eine ansteigende und dann florierende Renaissance der Schriften von Freud, eine Renaissance der Schriften von Max Weber gehabt. Aber, meine Damen und Herren, hilft denn ein solches Zurück? Wir müssten vergessen, dass die theoretischen Radikalen ja gute Gründe hatten, über Weber und Freud hinauszugehen. Und es wäre ein schlechter Rat, den theoretischen Radikalismus und damit die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, die Erfahrungen mit Hitler und Stalin, die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs einfach auszuklammern, wegzulassen und so tun, als könnten wir die Friedensperiode 1871 bis 1914 gleichsam Pause mit 1945 folgende fortsetzen oder, wie es ja nach der Wiedervereinigung Deutschlands so oft geschehen ist, 1989-90 als ein neues 1871 kodieren, etwas, wogegen Günter Grass ja heftig argumentiert hat. Manche geben uns in dieser schwierigen Situation den Rat, einfach noch weiter zurückzugehen. Also zurück zu Hegel, zurück zu Marx, zurück zu Nietzsche. Das ist eine Parole, die Sie immer wieder hören. Und auch bei diesem Zurückvorschlag werden uns ja doch enorme Vergessensleistungen zugemutet. Wir müssten nämlich all das vergessen, was ich im letzten Wintersemester in der Vorlesung Marx und die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert versucht habe, an heute ja uns gar nicht mehr verfügbaren Selbstverständlichkeiten des 19. Jahrhunderts, was ich versucht habe auszuführen, das müssten wir ja alles vergessen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie nun am Ende den Eindruck haben, dass meinen Vorlesungen im Winter und in diesem Sommer auch eine ja, gewisse ruinöse Tendenz innewohnte, so war das durchaus beabsichtigt. In der Beschäftigung mit 200 Jahren Theoriediskussion kann man dazu kommen zu glauben, wir seien einfach zum Epigonentum verurteilt oder wie die berühmte Formulierung heißt, Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und wenn es mir gelungen sein sollte, die Riesen ein Stück weit wenigstens zu ruinieren, so wäre ich durchaus zufrieden. Aber Sie werden fragen, was könnte dann überhaupt, wenn das so ist, ein vertretbarer Grund sein, Sie nun schon ein Jahr lang mit den teuren Verblichenen der Theoriegeschichte zu behelligen? Und ich denke, es ist, wie soll man sagen, die Abarbeitung der in unseren Köpfen abgelagerten intellektuellen Vergangenheit. Und auch wer von Ihnen zuvor noch nie etwas von Carl Schmitt gehört hatte, war vermutlich schon mal in der Situation, in der die Worte fielen, eben dieses Hin- und Her-Debattieren bringt nichts, jetzt muss entschieden werden, oder er oder sie wird morgen in dieser Situation sein. Und auch wer zuvor von nie noch etwas von Bloch gehört hatte, war vermutlich schon in der Situation, in der die Worte fielen, diese äußeren formalen Regeln reichen nicht, das Innere, die Seele muss sich emporschwingen, damit Engagement zustande kommt. Oder er wird morgen in dieser Situation sein. Das ist eben in unseren Köpfen abgelagerte Vergangenheit. Also ausgetretene Pfade, meine Damen und Herren, die sind wir gelaufen. Aber wenn Sie einen Moment nachdenken, werden Sie feststellen, dass ausgetretene Pfade sehr wichtig sind. Warum? Man muss sie kennen, man muss sie gut kennen, wenn man neue Wege entdecken möchte. Wie anders kann man neue Wege entdecken, wenn man nicht die ausgetretenen Pfade kennt? Sonst latscht man einfach immer hinterher. Ja, meine Damen und Herren, ungeliebte Moderne, theoretischer Radikalismus, die wichtigsten Fragen bleiben eigentlich am Ende wie immer offen. Nämlich die Frage, ist es überhaupt richtig, dass wir uns von dieser Epoche entfernen, in der radikale Theorie die gewaltsame Umformung der Welt dachte, herbeisehnte, bezeugt radikales Denken einen Mangel an Modernität? Das wäre ja auch eine interessante Frage. Sind wir heute in einer Lage, die schöne Einfalt dieser radikalen Gesten wie eine ferne Wildheit von überdrehten Köpfen sehen zu müssen, der wir, kompromissbereit wie wir sind, heute ja doch glücklich entronnen sind? Oder ist es ganz anders? Täuschen wir uns, wie sich ja diejenigen auf etwas längere Sicht stets getäuscht haben, die den Gipfel gewaltsamer Barbarei nicht vor sich, sondern in der Vergangenheit wähnten? Das kann ja auch sein. Vielleicht kommt das Schlimmste ja auch noch. Tut nicht radikale Theorie gerade jetzt Not, wo selbst die Regierenden sich ja mit dem Empirischen aus dem Fugen geraten der globalisierten Welt beschäftigen müssen, der Biosphäre, der Lebenswelt, der Gattung etc.? Bezeugt der Mangel an radikalem Denken ein vielleicht Verfehlen von Modernität? Ja, das sind offene Fragen. Fragen, die das Verhältnis von Radikalität und Modernität heute betreffen und wie immer wir das jetzt beantworten dann, ob wir uns in die Verzeitlichung flüchten und sagen, das gibt es eine alte Modernität und einen alten Radikalismus und jetzt machen wir etwas Neues etc., das ist immer auch eine beliebte Diskursmaschine, oder ob wir anfangen, das Ganze zu territorialisieren und sagen, wir hier bei uns, das ist sozusagen eine friedliche Moderne, aber es gibt da diese radikalen Regionen, wo die wilden Leute noch leben. Das ist alles möglich, aber dieser Zusammenhang von Radikalität und Modernität, er ist in gewisser Weise offen, und das ist eine Erfahrung, die in gewisser Weise postmodernes Denken geprägt hat. Diese Postmoderne, die heute ja für tot erklärt wird oder für Schwunden erklärt wird im Feuilletons von etlichen, die das noch vor 10 Jahren hoch gefeiert haben. Sie erklären das für tot, ohne auch nur irgendeinen Text nennen zu können, der das zeigt, beweist oder darstellt. Diese Postmoderne, sie wird das Thema der Vorlesung im Wintersemester sein. Und jetzt entlasse ich Sie mit guten Wünschen in die Semesterferien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.